Ja, Anfang Juli war ich bei einem Seminar, einem dreitägigen Seminar, auf dem Schönblick, das sind wir in Schönblick kennen, Schwäbisch Gmünd, Stuttgarter Richtung. Da war unser Leiter, ein gewisser Herr Schmidt, Stefan Schmidt, der macht viele Seminare mit Managern und macht aber auch mit einfacheren Leuten, so wie wir das sind. Wir waren 12 Leute nur. Ich war auf dem schönen Blick schon bei Tagungen mit weit über 1000 Christenverfolgungen, wenn es geht, das Thema. Sind immer alles voll, aber da waren wir nur 12 und dann wird es natürlich sehr persönlich, das war gut. Das Thema war Resilienz. Wer weiß denn, was es ist? Das hört man Tag und Nacht jetzt. Oh, ihr seid ja Mensch. Das ist eine gute Gemeinde hier. Also vor einem Jahr habe ich nicht gewusst, was das ist. Also ich sage es ganz ehrlich, gebe es ganz ehrlich zu, das wisst ihr vielleicht schon lange. Ja, aber in letzter Zeit ständig, zum Beispiel der Habeck hat vor kurzem gesagt, hat gesprochen von einer resilienten Gasstruktur, dass wir die eben brauchen, damit wir unabhängig von Russland sind und von allen möglichen Sachen. Also Resilienz ist Durchhaltekraft oder Widerstandskraft oder ja, genau. Darüber ging das Seminar, also 3 Tage lang. Und da hat er gesprochen von einer, die ist da bekannt zu dem Thema, Emmy Werner oder Werner, ich glaube Amerikanerin ist sie. Die hat da praktisch 7 Kriterien aufgestellt, 7 Punkte. Wahrscheinlich hat sie 50 gekannt, aber 7, die ganz wichtig sind, damit wir resilient, widerstandsfähig werden. Und zwar hat sie das aus einer Langzeitstudie herausgefunden, 40 Jahre lang, hat sie Leute beobachtet, die alle, ich habe gelesen, in Hawaii geboren sind, 1955, steht auch so im Internet drin, 40 Jahre lang beobachtet, wie entwickeln sich die. Bei dem Seminar ist uns gesagt worden, das waren 700 Leute, im Internet steht 505, aber das ist auch genug. Also ich habe gedacht, die kann keine Gartenarbeit mehr machen, also ist unmöglich, wenn die 500 Leute beobachtet 40 Jahre lang, das ist ein bisschen schwierig. Und dann hat sie halt zum Schluss ihr System gehabt und hat eben gesagt, 7 Punkte sind ganz wichtig. Vor allem hat sie Leute beobachtet, die aus schwierigen Situationen kommen, also aus ganz armen Situationen oder aus gewaltgeprägten und hat festgestellt, dass manche von denen sehr gestärkt sind und hat sich gefragt, wie kommt es? Also wenn man so eine schlechte Kindheit hat, wie gibt es das, dass dann eben manche ganz gestärkt aus den Krisen hervorgehen? Wie gesagt, dann hat sie 7 Punkte. Ich sage mal bloß ein paar. Da heißt ein Punkt heißt Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn man in einer Gruppe nie Verantwortung übernimmt, wird man wahrscheinlich, wenn Krisen kommen, nicht so leicht bestehen. Das ist klar. Also Verantwortung ist wichtig. Und dann hat der Punkt geheißen, sich lösungsorientierte Ziele setzen. Also ich denke oft an Silvester, sagen ja viele Leute, vielleicht gehören auch wir dazu, ich weiß es nicht, ich setze mir schon gar keine Ziele mehr, die sind am 2. Januar wieder hinüber. Mache ich auch in gewisser Weise, aber das ist gar nicht so gut. Man sollte sich schon noch Ziele setzen und nicht bloß sagen, okay, dann mache ich halt, das wird schon irgendwie. Das ist nicht gut. Sondern schon, und hier heißt extra lösungsorientierte Ziele setzen. Also wenn ich mir das Ziel setze, ich möchte in dem Leben unbedingt noch Papst werden, das ist nicht lösungsorientiert, da müsste ich erst mal katholisch werden. Okay, ist aber ein anderes Thema. Dann heißt ein Punkt zum Beispiel von der Emmy Werner, heißt Optimismus. Und der andere ist Akzeptanz. Und über die Akzeptanz möchte ich jetzt was sagen. Ich habe den Muschwig, habe ich den gestern oder vorgestern angerufen und dann hat er mich gleich gefragt, ach so, dass du das auch weißt, du weißt es wahrscheinlich schon, dass ich in 3 Wochen schon wieder hier erscheine, so Gott will. Ja, okay. Und da mache ich dann noch einen anderen Punkt. Ich habe nämlich bei diesem Seminar, sage ich gleich, von den 7 Punkten im Grunde nur bei 2 richtig mitgeschrieben. Die anderen habe ich gedacht, dass man gute Beziehungen hat, das ist mir klar, da muss ich jetzt nicht eine halbe Stunde drüber reden. Oder wenn man die halt nicht hat und ist nicht gerade der geborene Mönch, dann wird es schwierig. Also es ist ganz gut, wenn man Beziehungen hat. Genau. Also heute mal über Akzeptanz. Wenn man etwas akzeptiert, heißt es nicht, dass man das für gut befindet. Muss nicht sein. Sondern man sagt einfach, das ist jetzt geschehen das ist jetzt vorbei, da kann ich nichts mehr dran machen. Und dann drehe ich mich nicht in einer Tour darum, dass es vielleicht irgendwie schief gelaufen ist. Er hat uns folgendes Beispiel erzählt, da konnte ich gleich gut mit. Der hat gesagt, in diesem Jahr 22 habe ich schon einen Punkt in Flensburg bekommen, wegen zu schnellen Fahren und wegen anderen Sachen. Ein Punkt in Flensburg, okay. Dann habe ich gedacht, früher hatte ich auch mal, ich weiß nicht, darf man das hier sagen, früher hatte ich auch mal viele Punkte in Flensburg, aber nie 15, dass der Führerschein weg war, aber schon etliche Punkte. Die haben halt immer wieder ein neues Bild für mir gebraucht, weil es dauernd geblitzt hat in einer Tour, ich weiß auch nicht. Jetzt seit vielen Jahren sind sie mit meinem alten Bild zufrieden, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie, haben sie gedacht, das kennen wir schon, genau. Eben, jetzt kommt der Seminarleiter Schmidt, hat eben dann gesagt, was machst du, wenn es geblitzt hat? Also nicht da droben, sondern draußen am Straßenrand, was machst du dann? So, das ist ja vorbei, da kannst du nichts mehr machen. So, da kann man sagen, Jugendliche würden vielleicht sagen, dumm gelaufen. Das ist so ein Spruch, den ich öfter höre, dumm gelaufen. Oder man geht hin und zerstört das Gerät, aber das ist meistens nicht so empfehlenswert, weil da gibt es Folgen. Oder man sagt einfach, man ärgert sich über sich selber. Mensch, warum hast du denn nicht aufgepasst? Oder aber man ärgert sich über die Blitzer und sagt, ich bin hier immer meine 50 gefahren. Heute, wo ich 70 fahre, blitzen sie. Was nicht, kennt irgendjemand von euch so? Also vielleicht sind hier lauter Perfekte. Also ich kenne die Sprüche alle. Alle, genau. Also, und jetzt, wie gesagt, das Dumme am Ärger ist, der hilft uns nicht die Bohne. Gar nichts. Da dreht man sich bloß drum rum und macht sich bloß noch fertiger. Sondern das ist jetzt vorbei, war dumm gelaufen eben, das ist jetzt vorbei, aber ich kann mir höchstens sagen, ich schaue jetzt, dass ich es in Zukunft das halt nicht mehr so mache. Oder ob es glaubt oder nicht, wenn ich früh fortfahre mit meinem Auto, bilde ich immer, also größere als 100 Kilometer und mehr, fahre ich ja öfters, bete ich immer, erstens mal Herr, bitte bewahre, zweitens, bitte hilf, dass ich nicht in der Radarfalle komme. Ob es glaubt oder nicht, das müsst ihr nicht beten. Und drittens, bitte hilf mir, dass ich ein kleines bisschen so werde wie du, nämlich sanftmütig und von Herzen demütig, dass ich mich nicht gleich über den Nächsten wieder ärgere. Dann kaum fahre ich 5 Kilometer, ist schon einer und ich ärgere mich. Ei, habe ich nicht gerade was gebetet. Okay. Ist aber gut, wenn man dann daran erinnert wird und vielleicht wird es im Laufe der Zeit dann besser. Das heißt in der Bibel eigentlich, dass mir Jesus ähnlich werden darf und soll. Klappt vielleicht auch noch. Okay. Also, wie gesagt, bei Akzeptanz geht es eben darum, dass ich dann nicht sage, wäre ich doch bloß, hätte ich doch bloß, sondern das ist jetzt Vergangenheit und dass ich mir das einfach annehme. Dann, ich habe mal den Satz gehört, der Ärger kann kommen, er darf nur nicht kultiviert werden. Das heißt also nicht festhalten. Oder Luther hat es ja immer so gesagt, dass die Vögel über dein Haupt fliegen, kannst du nichts ändern, aber dass sie Nester bauen, da kannst du schon was dagegen machen. Das ist ja das so, mit dem Nesterbauen sozusagen. Ich warte ab und dann bohre ich mich rein oder irgendwie. Oder in der Bibel steht der Vers in Epheser 4, ich kenne halt einen Luthertext, ihr kennt wahrscheinlich andere Texte. Wenn es da heißt, zürnt ihr, dann sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das heißt also, der Paulus sagt nicht, ihr dürft überhaupt nicht zürnen, nicht sonnig sein, schreibt er nicht. Sondern er sagt, das kann schon kommen. Aber die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Das ist entscheidend. Und er sagt vor allem, die Sonne soll nicht untergehen, also es soll nicht der nächste Tag schon werden. Ich kenne manche Ehepaare, die genau nach dem System leben. Die versuchen sich gegenseitig gleich um Entschuldigung zu bitten. Oder aber spätestens eben, bevor sie die Augen zudrücken, das zu klären. In Klammern, wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen üben, nicht was den Ehepartner betrifft, ich bin nicht verheiratet, sondern einfach das Ärger und Sorgen, dass die sich nicht festsetzen und dass man die wirklich gleich abgibt. Sonst wird es halt ein kleiner Haufen, der immer größer wird. Jetzt habe ich vor einiger Zeit wieder mal gelesen, habe ich schon etliche Mal von Corrie ten Boom, ein kleines Büchlein und das heißt, Gott macht keine Fehler. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die hat so in einem Schuber sind, glaube ich, so 10 verschiedene oder 12 Büchle und ein kleines heißt eben, Gott macht keine Fehler. Und das schreibt sie auch aus ihrer Zeit vom KZ. Sie war ja 44 im KZ, ein Dreivierteljahr. Sie war damals 52 Jahre schon alt. Nicht, dass man sich immer denkt, die Corrie, die soll als junges Mädchen reinkommen. Nee, die war schon 52. Und da schreibt sie Folgendes. das hat mich sehr angesprochen. Im Konzentrationslager tröstete ich mich oft mit schönen Erinnerungen ans frühere Leben. Weißt du noch, begann ich und flüsterte dann meiner Schwester Betsy immer wieder schöne Episoden, also über die Familie und so weiter, zu. Bis Betsy eines Tages genug davon hatte und sagte, Corrie, du bist jetzt berufen, ein Häftling zu sein. Hier im KZ Ravensbrück will uns Jesus gebrauchen und wir müssen unser Jetzt ihm bringen. Das ist schon sehr deutlich. Also wenn ich das von Betsy immer lese, das ist für mich, die ist irgendwo da oben glaubensmäßig. Ne, ist sie jetzt sowieso, aber ich meine, damals, das ist schon hart. Schon deutlich, also sehr herausfordernd. Ich kann mir denken, dass Sie ja wahrscheinlich auch gern an schöne Erlebnisse, die haben ja ganz klasse Familie gehabt, oder auch schöne Jugendkreise, was Sie gehalten haben, auch mit behinderten Menschen, haben Sie sehr, sehr gern gemacht, denen von Jesus erzählt. Waren sehr schöne Erinnerungen einfach für Ihnen. Aber warum hat die Betsy, hat eben irgendwann einmal gesagt, wenn man dauernd bloß an die Vergangenheit denkt, dann wird mir die Kraft genommen, in der Gegenwart zu leben. Und eben mein Glaube, mein fester Glaube an Jesus, der ist doch jetzt gefragt und nicht, was gestern war oder was morgen ist. Finde ich schon herausfordernd. In der Bibel stehen auch einige Stellen, die davon sprechen, wie man mit der Vergangenheit umgehen soll. Und da steht einerseits an manchen Stellen ganz klar, man soll nicht an die Vergangenheit denken. Und dann stehen wieder Verse drinnen, man soll an die Vergangenheit denken. Ich sage mal was von Psalm 77, weiß nicht, wer von euch, braucht jetzt aber nicht aufschlagen, aber könnt ihr schon, ich gehe den einfach mal durch. Nach der Luther, wie gesagt, ich habe halt Lutherbibel. Psalm 77, das ist der Asaf, der den Psalm geschrieben hat. Und der sagt, ich glaube, 10 oder 12 Mal, ich denke immer wieder nach. Ich grüble, ich denke nach. Ich sage mal ein paar Verse. Vers 4. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist ist in Ängsten. Vers 6. Ich denke an die alte Zeit, die vergangenen Jahre. Ja. Das war früher. Also am Heiligabend sind immer die Kinder vor zum Altar. Da habe ich nicht gewusst, was soll ich jetzt genau mit ihnen machen. Okay, in Vers 7 dann, ich denke und sinne des Nachts, mein Geist muss forschen. Dann Vers 8 bis 10 sagt eigentlich, warum? Verstößt uns der Herr etwa ewiglich? Ist seine Gnade etwa für immer zu Ende? Hat Gott das Begnadigen vergessen? Dann kommt der Vers 11, das ist die Mitte von dem Psalm. Und da fasst er zusammen, darunter leide ich. Wörtlich vom Hebräischen heißt es, mein Schmerz ist der. Also darunter leide ich, dass die Hand des Höchsten sich so geändert hat. Soll ja wahrscheinlich heißen, in der Vergangenheit, wenn ich drüber nachdenke, da hat Gott was gemacht. In der Gegenwart schaut es ein bisschen anders aus. Also das Empfinden hat er gehabt, der Asaf. Und dann, also der Vers 11 ist die Mitte vom Psalm, 11, 12. Und dann ist mir das mal aufgefallen, dass er bis daher mit Gott eigentlich immer bloß er sagt. Gott und so weiter und er und so. Und ab Vers 12 plötzlich du. Und schon ein persönlicher. Also du. Aber vom Gedanken her immer noch ähnlich. Ich denke an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder. 13. Ich sinne über alle deine Werke nach und denke deinen Taten nach. Also irgendwie noch ein wenig ist er immer noch schwer in der Vergangenheit und denkt, meine Güte, und was ist jetzt? Und da steht im Hebräischen das Wort Haga, das ist ein schönes Wort, das wird eigentlich gebraucht für Taube, wenn sie so gurt oder auch bei einem Löwen, wenn über seine Beute drüber ist und so knurrt. Und dieses Wort wird gebraucht dafür, dass man praktisch wie murmeln soll. So praktisch nicht bloß immer sich alles im Herzen haben, sondern sprech das laut aus vor dir, du musst nicht schreien, sondern wenn der Josua 1, Vers 8 sagte zum Josua, dass er Gottes Verheißungen bedenken soll oder hersagen soll, und da steht dieses Wort. Also sagt er das immer wieder her, murmeln das praktisch immer wieder vor dich hin. Und ihr wisst vielleicht, man sagt ja, das Proklamieren, das hat auch den Sinn, dass ich das direkt laut sage, dass ich das, dass meine Seele das hört, laut sagen. Nicht bloß, ich kenne den Spruch ja, sondern laut her sein. Genau. Dann kommt der Vers 14, da sagt er, wo ist ein so mächtiger Gott wie du bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und sie bebten. Die Fluten ängstigten sich. Es gibt ein englisches Lied, das kennt ihr, kennt wahrscheinlich alle Lieder, ich kann mir vorstellen. Ein englisches Lied, ich glaube, es ist von Beatles, so viel ich weiß. It is well with my soul. Kennt ihr schon? So eine dumme Frage. Genau. Also, es steht gut um meine Seele und da kommt so schön der Satz vor, den merke ich mir immer. The waves and winds still know his name. Finde ich klasse ausgedrückt. Also, die Wellen und Winde, die kennen seinen Namen noch. Sagt Jesus damit gemeint. Stillung des Sturmes, die braucht bloß Jesus was sagen, dann halten wir, glaube ich. Weil die wissen, oh, jetzt sind wir aber ruhig. Also so, also das finde ich gut ausgedrückt. Und hier sagt er ja auch, du hast schon so große Wunder getan und man merkt einfach an Asaf, Herr, du doch wenigstens ein kleines jetzt. Also einfach die Sehnsucht danach. Genau. Gut, dann beim Jesaja ist mir aufgefallen, da stehen beide Sachen. Da sagt Gott sowohl zunächst einmal, also dass man zurückschauen soll, als auch, dass man nicht zurückschauen soll. Klingt widersprüchlich, aber wenn man Zusammenhang liest, wird es klar. Jesaja 46, 9 sagt Gott, gedenket an das Vorige, wie es von früher her war. Ich bin Gott, sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht. Also sagt er ausdrücklich, denkt an die Vergangenheit. Aber eben nicht in der Hinsicht von, schau zurück, was ich damals gemacht habe, und dann sei du traurig, dass ich heute nichts mehr mache. So nicht. Sondern denk einfach dran, was ich gemacht habe und wozu ich fähig bin. Und glaubt es einfach einmal, dass ich das heute auch noch machen kann und er will. Und in Jesaja 43 klingt es ganz anders, 43, 18, gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf. Also da sagt Gott, tut nicht mehr in die Vergangenheit, was da früher mal war, sondern jetzt bin ich ja da, Mensch, siehst es nicht, ich mache doch jetzt gerade schon was Neues, jetzt wächst es auf. Genau. Also ich wollte es nur sagen, im Hinblick auf die Betsy und die Cori, die dauern in der Vergangenheit und die Gefahr war eben groß, dass man dann in der, in der Vergangenheit lebt und denkt, ach, die jetzige Zeit bin ich ein armes und so weiter. Dumm, dass wir jetzt halt die Situation haben. Und das will Gott nicht. Und die Betsy hat gesagt, Schluss, wir sind jetzt berufen, sagt sie sogar, hier zu sein und Gott kann mit uns auch noch was machen. Und so ist es nämlich dann auch gewesen, dass Gott wirklich mit ihnen dann im KZ, die kennen vielleicht die Geschichte dann, ich sage es vielleicht dann noch einmal, was er mit ihnen Gutes getan hat. Als ich das erste Mal in China war, um Bibeln zu schmuggeln, vor 20 Jahren, 2002, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, da war ich bei einem in der Nähe von Hongkong, Samuel Lamb heißt der, hat er geheißen, der ist gestorben vor ein paar Jahren, und als ich den besucht habe, mit ein paar anderen zusammen, ist er auf uns zugekommen, hat gestrahlt. Ich glaube, ich kann schon unterscheiden, was asiatisches Lächeln ist und was nicht. Ich war ja mal 4 Monate in China gewohnt. Also ich kann schon ein bisschen unterscheiden, das war kein asiatisches Lächeln, das nicht so echt ist, sondern wirklich aus dem ganzen Herzen gestrahlt. Sein erster Satz, Persecution, gut. Habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, oder? Also Verfolgung, gut. Da möchte man beinahe sagen, Samuel, können Sie deinen letzten Satz nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe nicht richtig verstanden. Also bei uns, wenn gebetet wird, wird ja oft gegen Verfolgung gebetet. Sagt er gerade nicht. Und er war 23 Jahre unter Mauer im Gefängnis. Das war nicht einfach. Seine Frau ist während der Zeit gestorben. Das hat ihm nicht gesagt, als er nach 23 Jahren heimkam, war er 4 Jahre tot. Nicht gerade einfach. Und so, Persecution, good. Also er wollte einfach, und hat einfach das halt auch erklärt, als ich im Gefängnis war, hatte ich nichts mehr. Ich hatte nicht immer mehr eine Bibel, im Grund gar nichts. Ich hatte nur noch den Herrn. Was heißt nur noch? Wieder ganz breites Lächeln. Naja, das ist das Eigentliche, ne? Aber so weit, wenn man so weit ist, lasse. Dass man sagt, ich brauche wirklich nichts. In manchen Liedern kommt es ja so, singen wir oft so Sachen, ich brauche nur dich, sonst brauche ich nichts. Oh, Was ist, wenn die Familie weg ist und das Auto und das Haus und das Geld und das, brauche ich wirklich nur ihn? Singt man manchmal so schnell. Ist gut, wenn man singt und laufen will. Ne? Ja, genau. Auch bei ihm habe ich das wirklich so eben erlebt. Genau, und bei der Corrie ist es dann nämlich so weitergegangen, wie hat sie darauf reagiert? In dem Buch heißt es, das taten wir dann auch, so schwer und schlimm dieses Jetzt auch war. Weder die kalten Augen der Aufseherinnen, noch die schlechte Luft, noch die Läuse und Wanzen konnten uns daran hindern, kleine Gruppen zu bilden, um die Erlösung von Jesus weiterzusagen. Und wir erlebten, wie Gott sich zu unserer Arbeit bekannte, sodass sogar die gefürchtetste unter den Aufseherinnen am Ende eines Trostpriestes ganz rau sagte, noch einmal. Also wenn man sich das vorstellt, das hat das Aufsehern, vielleicht habt ihr den Film schon mal gesehen, waren ja ganz brutale. Sie hat gesagt, sie durften uns so krankenhausreif und totschlagen. Die hatten das Recht, sie totzuschlagen, wenn sie irgendwie einen Grund gehabt haben. Und die war eben die eine, die war wirklich ganz, ganz, ganz hart. Und sagte, die hat zugeschaut, was macht er denn da schon wieder? Bibel ist so ein Quatsch. Und plötzlich singen sie ein Lied und die sagt, nochmal. Das ist schon ein doppeltes Wunder, würde ich mal sagen. Genau. Und dann schreibt die Corrie, das hat Gott getan, aber zuerst mussten wir ihm unser Jetzt zusammen mit Vergangenheit und Zukunft ausliefern. Das heißt also, wenn ich was aus der Geschichte lerne, dann ich muss mein Jetzt, nicht was war gestern, ach, da war es noch schön, so, oh, wie war das schön, wird bei Fußball immer, ist das schön, wird bei Fußball immer gesungen. Und so, es gibt ja, oh, wie war das schön, meine Jugend, ach, war das schön. Jetzt werde ich älter und werde schwächer und es passt alles nicht mehr und so weiter. Das ist nicht so gut. Ja. Sondern das Jetzt Gott ausliefern. Genau. Ja, ich denke, das eine Lied habe ich mir hier aufgeschrieben, das kennen wahrscheinlich die wenigsten oder gar keiner von euch. Das steht nämlich im Gesangbuch drin und heißt Endlich bricht der heiße Tiger. Kennt das irgendjemand? Nö, das singt man auch nie, das Lied. Das hat eine schlecht komische Melodie. Aber die Texte sind sehr gut. Das war im alten Gesangbuch, das alte war so klein, jetzt ist er so dick. Das habe ich immer in meiner Hosentasche gehabt. Im Studium bin ich in den Wald reingegangen, habe es aufgeschlagen, habe die Lieder auswendig gelernt. Deswegen kann ich ein paar. Und da ist eben auch dieses Lied dabei. Und da heißt es in einer Strophe folgendermaßen. In der siebten, glaube ich, ist es. Leiden, über Leiden geht es. Leiden macht das Wort verständlich. Leiden macht in allem gründlich. Und jetzt, Leiden, wer ist deiner wert? Wer ist deiner wert? So, ich bin kein Leiden wert. Also ich meine, normal wünscht man sich doch was. No, okay, und dann heißt es, sehr schön, hier auf Erden heißt man dich eine Bürde, eine Last. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Also hier sagen wir bloß, wenn Leiden kommt, ach, es ist eine Last. Und vom Himmel aus, von Gott aus betrachtet, sagt er, es ist eine Würde, die nicht jeder kriegt. Das sind schon. Und ich kenne euch, das sind 12 oder wie viele Strophen, kennt euch noch 3, 4 sagen, wo man sagt, liebe Güte, was hat denn der? Aber der Schreiber, der hat es nicht bloß so gesagt, sondern der ist wirklich durch schwere Sachen gegangen. Okay. Ich gehe ab und zu mal in meinen früheren Hauskreis zurück, war ja in der Nähe von Haßfurt, gehe ich zurück und da war vor 2, 3 Wochen, hat eine Frau, die ist jetzt in die 60er, hat gesagt, dass sie gemerkt hat, ich sage es mal gleich zusammenfassend, sie hat sich selber eingeliefert in eine psychiatrische Klinik. Also so ganz liebe Christin, ist aber hin und wieder mal zu wenig so schwermütige Gedanken. Und da hat sie halt mal ganz schwermütige gehabt und hat gedacht, ich weiß nicht in die Klinik ein. Und da war sie tatsächlich 3 Wochen. Und als sie nach 3 Wochen rauskam und in den Hauskreis, hat sie erzählt, ich sage es mal mit meinen Worten, wie, das war eines der besten Zeiten meines Lebens, nicht, dass ich dort geheilt und gesund geworden bin, sondern so schwach wie dort habe ich mich noch nie gefühlt. Also geistlich schwach, total. Ich kann nichts machen. Und dann ist sie zu manchen Frauen bloß hingegangen und hat gesagt, kann ich Ihnen die Losung vorlesen? Ja, können Sie schon. Zur anderen Frau, kann ich mit Ihnen beten? Och, warum nicht? Und so weiter, so lief das. Und nach einiger Zeit sind die Frauen zu ihr hergekommen, könntest du uns nicht? Und eine Frau hat gesagt, Als du gestern Abend es zu mir gesagt hast, habe ich mein Leben Jesus ganz neu wieder nochmal neu gegeben. Ich habe gesagt, meine Güte, das ist ein Leben wie höchst selten. Und er hat gesagt, das war wirklich die Zeit, eben wie der Paulus schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Als er gesagt, ich hatte es immer bloß gewusst, dort habe ich es erlebt. Weil ich gemerkt habe, ich kann wirklich jetzt nichts machen. Ich habe bloß die Losung gelesen und plötzlich sagt die, kannst du nicht dies und das und jenes. Also das finde ich, fand ich sehr, ich sag, das finde ich sehr, sehr ermutigend, dass er uns das sagt. Und ein letztes, als wir mit dem Seminar da in Schwäbisch Gmünd zu Ende waren, hat der Leiter Stefan Schmidt gesagt, dass es im Chinesischen ein Wort gibt, nämlich für Krise. Und in der Krise steckt eine Gefahr und eine Chance. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das hier auch schon mal erzählt, vielleicht auch nicht. Ich sage es nochmal. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass in der Krise eben sowohl was Gutes als auch was Schlechtes steckt. Das entweder breche ich durch die Krise zusammen oder die kann mich, wenn ich sie bestehe, aufbauen, stark machen. Und dann hat er gesagt, eben im Chinesischen gibt es da ein Wort dafür in der Krise, das eben deutlich macht, da steckt Gefahr und Chance drin. Er kann aber kein Chinesisch, im Unterschied zu mir, ein bisschen kann ich's. Als das Seminar vorbei war, sind mir die drei Worte für Krise, Gefahr und Chance eingefallen. Also nicht, wie man die aufmalt, das kann ich nicht, aber wie sie heißen. Und dann habe ich das zu ihm gesagt, Krise heißt Weiji. Und das andere und so weiter. Und dann habe ich ihm das auch aufgeschrieben. Da hat er sich sehr gefreut, dass er doch recht hatte mit seinem Seminar. Und ich zeige euch das einmal und das habe ich auch auf Bund gemacht und gebe euch dann den Zettel, den könnt ihr euch irgendwo hinpappen. Und wenn jemand zu euch kommt und hat ein Problem, dann könnt ihr sagen, guck, ich zeige dir mal, dass in der Krise auch eine Chance steckt. Nee, das braucht er nicht zu machen. Das muss mir ernst nehmen, wenn dann. Also, Krise schaut so, habe ich dir schon mal gezeigt? Ich weiß nicht, vielleicht. Krise schaut so aus, das ist das chinesische Wort für Krise und das heißt eben Weiji, das darf man nicht unten sprechen, sondern muss beides oben sprechen, Weiji. So, und da habe ich das jetzt so gemalt, da steckt ein rotes und ein grünes Element drin, soll heißen, rot heißt für mich immer negativ, du musst stehen bleiben an der Ampel, und grün, du darfst endlich wieder losfahren. Also, und jetzt, wenn man jetzt praktisch das Rote rausnimmt und setzt noch ein anderes Wort dazu, dann heißt es eben Wei. Xian, und es ist die Gefahr. Wenn man das Grüne rausnimmt und macht Zi Hui, ist es die Chance. Also braucht euch nicht zu merken, das nächste Mal, wenn ich da bin, frage ich nicht ab. Aber bloß mir hat es gefallen, der hat es ja auch gesagt, dass eben in der Krise und vom Chinesischen her, dass man das direkt sieht, in der Krise stecken ein positiver und ein negativer Teilanteil drin. Und je nachdem, wie ich mit der Krise umgehe, oder sage ich einfach, wie ich Gott, wie ich Jesus in meine Krise mit nein nehme, würde ich jetzt mal so sagen, kann entweder das oder das. Also mit Jesus natürlich ist immer die Chance, da kommt mir die Gefahr raus. Wenn ich Jesus dabei habe, aber das muss ich halt dabei. Habt ihr das verstanden? Muss ich jemand abfragen? Okay. Das war's, weil schon, wie gesagt, ich hab die Zettel, die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Ne? Und dann schmeißt es halt wieder weg, dann habt ihr es wenigstens mal gesehen. Gut, das war's dann schon.